Ja, Annalena hat mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich komme aus Osterholz-Scharmbeck. Auch das ist ja ein Ort, wo Grüwers vorher mal waren. Da lebe ich mit meiner Familie seit gut 2 Jahren, seit ich im Dienstbereich Mission angestellt bin. Und ich darf tatsächlich in 4 Landesverbänden unterwegs sein. Also der Norden, das denkt man nicht, aber der Norden ist recht groß. Der geht tatsächlich bis an die Grenze von Rheinland-Pfalz, das heißt Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ostwestfalen gehört natürlich auch noch dazu. Das macht das Ganze irgendwie spannend, und weil ich aber in diesem Landesverband wohne, darf ich in diesem Reisedienst heute bei euch sein. Und das ist natürlich irgendwie besonders schön für mich, weil Hartmut tatsächlich mein Jungschonkel war, und als ich in die Jugend damals kam, war Frauke auch Jugendmitarbeiterin und spielte immer Gitarre. Also das ist so in meiner Erinnerung von früher noch. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das passt natürlich zum Dienstbereich Mission. Es geht darum, was ist das Evangelium oder wie können wir von Jesus reden? Und ich bin beim darüber nachdenken auf ein altes Lied gestoßen, das ältere Semester unter uns wahrscheinlich noch ganz gut kennen. Da beginnt eine Liedzeile mit "Lasst mich's erzählen". Ich weiß nicht, ob, ja. Genau. Und mit diesem Lied möchte ich sozusagen einsteigen. Das Lied ist geschrieben worden im letzten Jahrtausend. Also es ist wirklich schon etwas älter. Und geschrieben hat es Frances Jane van Alstyne Crosby. Ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt, den Älteren mit Sicherheit. Diese gute Dame, die hat gut 8000 Liedtexte geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie alle vertont hat, sie hat viele davon selbst vertont, und in ihrer Zeit ist sie, ich würde sagen, wenn man es mit heute vergleicht, so eine Art Popstar gewesen. Es war die Zeit der großen, riesigen Evangelisation, wo Stadien gefüllt wurden in England, und immer wenn so eine Mega-Veranstaltung war, hat man natürlich auch für gute Musik sorgen wollen. Und dann war Fanny Crosby die Person, die man da gerne am Klavier hatte. Also wenn die da war, dann war das so eine Art Garant, dass die Halle voll wurde. So muss man sich das vorstellen. Heute singen wir andere Lieder, haben andere Texte, aber das, was Fanny Crosby auf dem Herzen hatte, hat sie in der Regel auch vertont. Und das macht dieses Lied so besonders für mich in Bezug auf das, was ich euch heute sagen will. Sie beschreibt da, was ihr Jesus bedeutet und was es heißt, wenn man mit Jesus lebt. Ich weiß nicht, wenn euch die Frage gestellt wird, was ist das Evangelium, was ihr dann sagen würdet. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich komme aus der Gemeinde Hagen, bin dort Baptist sozusagen in 4. Generation. Ich habe das also schon immer irgendwie mitgekriegt. Und bei uns war das damals so, es gab einmal im Jahr eine große Evangelisation. Das waren andere Zeiten, und es gab so einen Schnack bei uns in Westfalen. Immer wenn das anstand, dann hieß es, jetzt ist wieder das Herbstmanöver. Ja, also allen war klar, was jetzt zu tun ist, und wir wurden ausgestattet mit so einem kleinen Heftchen, die 4 geistlichen Gesetze, wo dann drin stand, wie die richtigen Schritte sind, die man vollziehen muss, damit jemand zu Christus findet. Und das war für die meisten von uns ein Synonym für, das ist das Evangelium. Wenn man das irgendwie sagt, dann wissen die Leute, wo sie dran sind. Und heute ist die spannende Frage, was ist für dich das Evangelium? Also wovon würdest du reden? Was ist eine gute Nachricht? Was ist für dich die gute Nachricht? Mit Sicherheit auch das, was in diesen 4 geistlichen Gesetzen irgendwann mal niedergeschrieben wurde. Aber die hatten einen sehr starken Fokus darauf, dass Menschen schuldig sind und Schuldvergebung brauchen und wie man diese Schuld los wurde. Das ist immer noch relevant und es ist auch immer noch richtig. Aber die meisten Menschen, die ich heute kenne, die laufen nicht mit dieser Frage rum. Und für die ist die Antwort auf diese Frage keine gute Nachricht, weil sie diese Frage nicht haben. Also ist die spannende Frage, was ist für dich heute in deinem Alltag eigentlich das, was dich bewegt, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Was ist für dich eine gute Nachricht, von der du auch erzählen würdest? Oder was Menschen heute überhaupt bewegt. Also was ist für deinen Nachbarn oder deine Nachbarin oder deine Freundin, dein Freund, deine Arbeitskollegin, dein Arbeitskollege eigentlich eine gute Nachricht? Fanny Crosby hat das hier alles sehr fromm formuliert. Ja, man kann das hinter mir lesen, diesen Text. Ich finde den immer noch toll. Es ist eine ganz andere Sprache, eine alte Sprache. An manchen Stellen denke ich manchmal, man müsste es wieder neu übersetzen, weil man gar nicht versteht, was sie da eigentlich sagt. Aber man merkt, wenn man da etwas eintaucht, es berührt ihr ganzes Leben. Es ist nicht nur irgendwie so ein Punkt. Es geht nicht nur um Sündenvergebung und dann komme ich in den Himmel und damit ist es abgehakt, das Thema. Sondern es berührt ihren Alltag. Fanny Crosby war übrigens blind. Das ist eine der Besonderheiten, vielleicht auch, warum sie dann solche tiefen Texte schreiben konnte. Aber das ist etwas, was jeder, glaube ich, sehen konnte, wie diese Frau mit diesem Handicap durch ihr Leben ging und was für ein starkes Zeugnis sie war, weil sie das so erzählt hat, wie Jesus sie durch diesen Alltag, den sie hatte, begleitet hat. Und dann kommt dieser Refrain, den damals wahrscheinlich dann die Hallen mitgeschmettert haben, lasst mich's erzählen. Jesus zur Ehr, wo ist ein Heiland, so wie, wie unser Herr. Und das ist für mich eine Frage, lasst mich's erzählen, wann geht mir das eigentlich so? Dass ich wirklich so ein inneres Drängen habe und denke, so jetzt muss ich es jedem erzählen und ich kann gar nicht anders. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kenne in meinem Leben viele Situationen, wo es mir echt anders geht. Es gibt einen Text im Neuen Testament, wo das ein bisschen ähnlich beschrieben wird und den möchte ich mit euch kurz angucken. Der steht in Apostelgeschichte 4, aber Apostelgeschichte 4 versteht man nur, wenn man die Vorgeschichte dazu kennt und die fasse ich mal ganz kurz zusammen. Apostelgeschichte 3, da geht es los. Da wird beschrieben, wie Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel sind. Und der Tempel ist ein riesiger Apparat gewesen, noch größer als hier. Und es gab verschiedene Eingänge. Und sie gingen oder wollten durch den Eingang die schöne Pforte gehen. Und vor dieser schönen Pforte saß ein Bettler, der lahm war. Und das war strategisch klug, weil ein frommer Jude war angewiesen, wenn er auf dem Weg zum Tempel war, also wenn er fromme Verrichtungen machen wollte, dass er dann Almosen zu geben hatte. Und wenn man also so ein Handicap hatte wie dieser Lahme, war das strategisch schlau, sich vor die Tempelpforte zu setzen, weil ein frommer Jude konnte eigentlich gar nicht anders, der musste seinen Geldbeutel zücken. Und so kam es auch mit Petrus und Johannes, die kamen also natürlich daran vorbei und stellten dann fest, dass ihr Portemonnaie zu Hause geblieben war. Jedenfalls klopfen sie sich ab, man kann sich das richtig vorstellen und so ist es ja auch manchmal bei der Kollekte, ich überweise, ich habe das Portemonnaie gar nicht dabei und dann guckt man dumm aus der Wäsche und so ging es den beiden. Und dann sagten sie, wir haben nichts dabei, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Das kennt ihr vielleicht, also ältere Semester wieder kennen das aus dem Sonntagsschullied auf jeden Fall, Silber und Gold habe ich nicht. Ja, das wurde dann immer gesungen früher. Und interessant ist, dass Petrus und Johannes ja auch hätten sagen können, ich habe nichts, oder sie hätten sich auch verdruckst einfach dran vorbeischieben können und gar nichts sagen müssen. Die bleiben aber tatsächlich stehen und gucken den Lahmen an, bitten ihn, sie anzugucken und sagen dann, wir haben nicht das, was du erwartest, aber was wir haben, das geben wir dir. Ja, und dann wird er geheilt und er springt auf und was macht er? Er springt durch den Tempel. Ja, also er zeigt seine neuen Fähigkeiten voller Stolz. Ja, der hält es nicht zurück, sondern jeder kann es sehen. Und wahrscheinlich fragen sich gerade die, die im Tempel sind, die ihm vorher Almosen gegeben haben, ob sie das Geld jetzt zurückkriegen können. Soweit, so gut diese Geschichte, ja, die hat ja in sich da schon ein Happy End, aber die Geschichte geht eben weiter. Und Fakt ist, dass die religiösen Oberhäupter des Tempels das auch mitbekommen haben und dass die nicht einverstanden sind. Die sind nicht einverstanden mit dem, was da passiert. Das gerät außer Kontrolle. Ja, da wird etwas verkündet möglicherweise, was sich ihrer Kontrolle entzieht. Und das müssen sie unterbinden. Und deswegen laden sie Petrus und Johannes vor. Also die beiden hatten auch gar keine andere Möglichkeit. Die mussten dahin. Das ist wie so eine Verhaftung gewesen. Und dann geht es hier weiter. Der Hohe Rat. Sie nahmen die unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes wahr. Und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Doch dieses eine war ihnen wohl bewusst, nämlich, dass die beiden mit Jesus unterwegs gewesen waren. Weil sie aber da zusammen mit ihnen den Mann stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen einwenden. So befahlen sie ihnen, aus der Mitte der Hohen Ratsversammlung hinauszugehen und berieten miteinander. Sie sagten, was können wir gegen diese Leute tun? Denn es ist ja allen Einwohnern in Jerusalem bekannt geworden, dass ein unübersehbares Wunder durch sie geschehen ist. Das können wir nicht leugnen. Aber damit diese Sache sich nicht noch mehr im Volk ausbreitet, wollen wir ihnen drohen und verbieten, ja nicht mehr zu irgendjemandem in diesem Namen zu sprechen. Dann riefen sie sie wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus öffentlich zu reden oder andere zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was geschehen war. Soweit dieser Textabschnitt. Das ist der Satz, in dem ich hängen bleibe. Wo Petrus und Johannes, nachdem sie bedroht werden und ihnen sehr klare Anweisungen gegeben werden, was sie nicht mehr zu tun haben, die Alternative wäre Knast gewesen, antworten. Sie sagen, es ist uns nicht möglich, nicht davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können gar nicht anders. Also so wie Fanny Crosby das in ihrer damaligen Liedzeile gesagt hat, lass mich's erzählen, es geht gar nicht anders, ich muss davon reden, das kann man mir doch nicht verbieten, was ich gesehen und gehört habe, davon muss ich erzählen. Ich glaube, für den Lahmen und für die Menschen ringsherum war damals ziemlich offensichtlich, was die gute Nachricht war, die ihn heute erreicht hatte. Im Namen von Jesus ist er heil geworden. Er war vorher lahm, hat sein Leben völlig anders verbringen müssen und plötzlich ist Heilung in sein Leben gekommen. Heilung und Heil. Aber es gehörte zusammen. Die beiden, Petrus und Johannes, haben nicht einfach irgendwelche frommen Floskeln an der Pforte gelassen, um ihn einzulullen oder ihm irgendwas Nettes zu sagen, sondern es hatte Wirkung. Es hat den betroffen in seiner Not, das, was wirklich sein Anliegen war. Und deswegen ist es für ihn so eine richtig gute Nachricht geworden. Mit allem, was es dann auch noch beinhaltet hat. Aber da fing es an. Wir sind ja, glaube ich, manchmal schnell dabei, diesen Punkt zu überspringen und uns eher auf die Fragen danach zu konzentrieren, was dann später mal ist im Himmel und wie die Leute dahin kommen. Es ist nicht ganz unwesentlich, das gebe ich zu. Aber das, was die meisten beschäftigt, ist das, was gerade hier ist. Wie man den heutigen Tag rumkriegt. Wie man mit den Sorgen, die man hat, klarkommt. Welche Antworten es darauf gibt, ohne vertröstet zu werden auf irgendwann einmal. Also was das jetzt in meinem Leben bedeutet. Und wie Gott sich da ereignen kann. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, was ist für dich eigentlich die gute Nachricht? Was bedeutet dir das, dass Jesus mit dir in deinem Leben ist? Oder ist das etwas, was du wie in so einem Konservenglas vielleicht mit dir herumträgst und deine Bekehrung ab und zu mal angucken kannst in diesem Glas. Ja, und wenn du danach gefragt wirst, schraubst du das Glas auf und holst diese alte Erfahrung wieder heraus. Das kann ja sein. Es ist ja eine wertvolle Erfahrung. Aber es wäre doch schade, wenn das die einzige Erfahrung ist, die du mit Jesus hast. Jesus möchte doch Teil unseres Lebens sein, im Hier und Jetzt. Und das, was sich damals vielleicht mal bei dir ereignet hat, das muss sich doch fortsetzen. Also, was hält dich denn heute noch dabei, dass du immer noch Jesus nachfolgst? Es muss doch einen Grund geben, über diese alte Erfahrung hinaus, dass du heute hier sitzt. Was berührt dich? Was bedeutet dir Jesus heute? Und was ist das, wovon du anderen erzählen konntest, was du mit Jesus erlebt hast? Und das wird vermutlich das sein, wovon du dann nicht schweigen kannst. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich nehme das so wahr, dass wir in einer Zeit leben, in der das Thema Wahrheit nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, wie das vielleicht mal früher war. Früher konnte man um Wahrheiten ringen und dann war klar, es gibt eine Wahrheit. Heute leben wir in einer Zeit, in der viele Wahrheiten nebeneinander stehen. Was auch immer das bedeutet. Ja, aber man kommt nicht unbedingt gemeinsam über den Intellekt auf so einen gemeinsamen Nenner, sondern es gibt viele unterschiedliche Dinge, die nebeneinander stehen. Das heißt, über so eine Kopfdiskussion wird man die wenigsten Menschen heute erreichen. Aber was erreicht uns? In der Regel das, was wir als echt empfinden. Und was ist echt? Echt ist das Neue wahr. Für die meisten. Echt ist das, was du erlebst. Und was du erlebst, kann auch keiner wegdiskutieren. Das hast du erlebt und das kannst du bezeugen. Und da spürt man dir ab, da ist etwas passiert, was für dich richtig relevant ist, was wichtig für dich ist, wo etwas passiert in deinem Leben, was dir keiner nehmen kann. Und das hat eine Wahrheit für die Menschen, die sie annehmen, die sie hören können. Weil man spüren kann, das, was du erlebst, ist etwas, was dich wirklich bewegt. Und wenn es dich bewegt, dann wird es mich wahrscheinlich auch bewegen. Und das wird das sein, wovon du nicht schweigen kannst. Das, was du erlebst. Und das, was man erlebt oder mit Jesus erleben kann, das muss nicht immer nur in Worten sein. Vielleicht merken Menschen das auch durch die Dinge, die du tust, wie du lebst, wie du bist, welche Atmosphäre um dich herum ist. Und ich glaube, ein Schlüssel zu dem, was Menschen dann wahrnehmen, ist deine Beziehung zu Jesus. Und diese Beziehung ist das Kostbarste, was wir haben. Also das, wo wir jeden Tag neu eintauchen können. Und die Beziehung Gottes zu dir. Ich habe früher in der Sonntagsschule, in der ich war, gelernt, dass man Gott alles sagen kann. Und das stimmt auch. Und Gott hört unsere Anliegen und all das. Und so bin ich irgendwie aufgewachsen. Aber das ist nur eine Dimension von dieser Gottesbeziehung. Das ist die Dimension, dass Gott für mich offen ist und dass ich zu ihm kommen kann und ihm alles erzählen kann und er das hört. Aber Gott möchte eigentlich viel mehr. Und dazu ist Jesus ja auch gekommen. Was hat Jesus gemacht mit seinen Jüngern? Der ist ja nicht nur da rumgestanden und dann sind die Jünger gekommen und haben ihre Anliegen vorgebracht und er hat sich das gnädiglich angehört, sondern er hat mit ihnen gesprochen. Eine Beziehung ist ja etwas, wo man hin und her miteinander Dinge austauscht. Und das ist das, was Gott auf dem Herzen hat für uns. Wir dürfen mit ihm in so eine Beziehung kommen, dass Gott sich uns mitteilt und wir uns ihm. das ist viel mehr als das, was die meisten Menschen, die ein Bild von Gott haben, sich vorstellen können. Diese Beziehung zu Jesus, ich habe hier das Wort Yada, das kommt aus dem Hebräischen, mal hingeschrieben, die das verdeutlicht. Ja, es geht da um das Erkennen, ja, dass wir Gott erkennen können und Gott uns erkannt hat. Und im Hebräischen ist das ein Wort, was gleichzeitig ein Synonym ist für, wenn Mann und Frau miteinander intim werden. Da wird also beständig dasselbe Wort benutzt für das, was, ich sag mal, der Ausdruck tiefster Intimität ist. So nah kann man sich nicht kommen, also nicht näher kommen als da, wenn Mann und Frau intim miteinander werden. Es ist dasselbe Wort, was im Alten Testament benutzt wird, wenn beschrieben wird, welche Sehnsucht Gott hat, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Da geht es natürlich nicht um Sex, aber es beschreibt etwas von der Tiefe, die Gott zu uns Menschen haben will, was er mit uns teilen will. Diese Beziehung bietet Gott uns an und in dieser Beziehung dürfen wir leben. Und das macht einen Unterschied. Ich erzähle mal ein Beispiel. Ich habe, ist schon viele Jahre her, eine Jugendfreizeit geleitet mit einer Freizeitgruppe in Schweden. Und wir haben natürlich Stockholm besucht und haben auch das Schloss besucht. Und dann gab es so einen abgesperrten Nebenweg neben dem Schloss, wo wir gedacht haben, das ist ein super Ort, um die Freizeitgruppe zu fotografieren. Da stand so ein komisches Denkmal, ja, und die Freizeitgruppe hat es geändert, damit wir alle auf ein Bild kriegen konnten. Und dann war ich derjenige, der mit ungefähr 20 Fotoapparaten behängt auf dieser Straße stand, um die Freizeitgruppe mit allen Kameras zu fotografieren. Das brauchte so seine Zeit. Und irgendwann merkte ich, dass die Freizeitgruppe nicht mehr zu mir guckte, also zu der Kamera, sondern alle neben mich. Ja, und ich guckte dann auch irgendwann neben mich und dann stand so recht nah an meinem Knie eine Stoßstange. Ja, und da war eine schöne Staatslimousine und ich guckte durch das Fenster und ich sah Carl Gustav von Schweden und seine liebe Silvia daneben. Ja, und sie guckten mich freundlich an und winkten mir huldvoll. Ja, und es war ein wunderbarer Moment für uns alle. Ja, also der König hat extra angehalten, um mich zu grüßen. Ja, das ist ein erhebender Moment. Ja, jetzt kann ich sagen, ich kenne den König von Schweden. Ja, der hat mich schon gegrüßt. So. Es gibt noch so einen anderen Moment in meinem Leben, stand ich in London am Flughafen beim Auschecken und irgendwie ging es nicht vorwärts. Man stand da rum, ich stand da 20 Minuten rum und neben mir stand auch rum Boris Becker. Direkt neben mir. Also wirklich total klischeehaft im Tennisdress mit so einem Tennisracket dabei und mehr hatte er nicht dabei, wahrscheinlich noch seine Bordkarte. Ja, und wir guckten uns an, das ist ja der Hammer, Boris, du hier. Ja, und er guckte mich an, aber bei ihm ist der Groschen dann nicht gefallen. So, was will ich damit sagen? Es ist eine Sache, ob du Gott kennst und ich Gott kenne und eine andere Sache, dass Gott dich kennt. Also, dass ich diese Herrschaften da getroffen habe, macht noch keine Beziehung aus. Aber dass Gott dich kennt, dass Gott dich mit Namen nennt, dass Gott Interesse an deinem Leben hat und weiß, wer du bist und mit dir reden will, ist so viel mehr wert. Und es ist Gott und nicht irgendein oller König oder ein Tennisspieler. Also wir legen ja manchmal Wert auf irgendwelche Sachen, mit denen wir uns irgendwie schmücken können und sind dann stolz darauf. Wir können stolz darauf sein, dass Gott dich kennt. Und das dürfen wir nutzen, diese Beziehung. Und das macht doch was mit unserem Leben, wie wir unterwegs sind in unserem Alltag, dass wir das anzapfen können. Dass wir auf der einen Seite bei Gott immer ein offenes Ohr haben, auf der anderen Seite aber Gott ein Verlangen danach hat, sich dir mitzuteilen, was er auf dem Herzen hat. Was für eine Ehre ist das, dass du wissen darfst, was Gott auf dem Herzen hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was unseren Alltag bestimmt. Etwas, was deine Erfahrung sein kann und ist. Und was für andere, glaube ich, auch eine gute und wertvolle Nachricht ist. Paulus hat mal geschrieben, wir sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben. Und wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben. Denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Also, wer, wenn nicht ihr, könnt davon reden? Ihr kennt ihn und er kennt euch. Und das macht euch glaubwürdig. Eure Erfahrungen machen euch glaubwürdig. Das, was ihr persönlich erzählen könnt, das ist das, was ihr weitergeben könnt. Und deine Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel dazu. Ich setze mal noch einen drauf. Petrus hat auch was dazu gesagt. Petrus benutzt ein anderes Bild, aber es knüpft ein bisschen an diese Tempelgeschichte an. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Was sagt Petrus hier? Ist nicht mehr ganz unser Bild heute, ja, aber Petrus hatte hier den Hohepriester vor Augen, der ins Allerheiligste im Tempel konnte. Und was hatte der hohe Priester? Der hatte eine Robe an und so ein Brustschild und da waren 12 Edelsteine drauf. Und jeder Edelstein stand für einen der Stämme Israels. Und das sollte symbolisieren, dass der hohe Priester die Stämme Israels vor Gott bringt, ins Allerheiligste, direkt vor sein Angesicht. Und das benutzt Petrus hier und sagt, wir sind an der Stelle dieser hohen Priester. Und das, was du auf dem Herzen hast, das kannst du direkt vor Gott bringen. Und du darfst sicher sein, dass Gott das hört. Also, das ist ein Privileg. Und es ist gleichzeitig etwas, was dich verändert. Ja, was Menschen außerhalb dieses Dunstkreises wahrscheinlich nicht wahrnehmen können oder kennen können. Du bist jemand, der vor Gottes Angesicht sein darf und wahrgenommen wird, der auf dich hört. Ja, und du kannst von diesem Gott weitererzählen, von der Befreiung und all dem, was das in deinem Alltag bedeutet. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wen trägst du eigentlich auf dem Herzen? Ist dir das bewusst, dass die Menschen, die du auf dem Herzen trägst, auch für Gott etwas bedeuten? Jesus war das wichtig, dass wir das wissen, dass wir in derselben Gemeinschaft sein dürfen, wie er mit dem Vater war. Das war ein riesiges Anliegen von ihm. Dafür hat er gegen Ende gebetet, dass das Realität wird in deinem Leben. Dass dieselbe Gemeinschaft, die er mit dem Vater hat, du auch mit ihm hast. Was für ein Privileg. Und vielleicht hilft dir das, dass wir in unserem Alltag auf diesen Herrn gucken dürfen und uns daran orientieren können, was tut er. Und zu wissen, dass die Menschen, die du auf dem Herzen hast, bei ihm Gehör finden. Und das, was du mit diesem Jesus erlebst, etwas ist, was für andere Menschen Relevanz hat. Weil es echt ist. Weil es das ist, wovon du erzählen kannst. Also, was ist dein Evangelium? Was ist das, was für dich eine gute Nachricht ist? Was dein Grund ist, warum du noch mit Jesus unterwegs bist? Das ist das, was die Menschen heute lesen können in deinem Leben. Die Geschichte in der Apostelgeschichte geht so zu Ende. Man könnte ja denken, nachdem Petrus und Johannes zurück in die Gemeinde gegangen sind und die Gemeinde gefragt hat, na, was habt ihr erlebt? Was ist gewesen? Und sie erzählen dann, na ja, wir sind erstmal gekascht worden, man hat uns bedroht, wir müssten eigentlich ins Gefängnis, aber man hat uns rausgelassen unter der Bedingung, wir reden jetzt nicht mehr von Jesus. Ich weiß nicht, was ihr als Gemeinde auf so eine Geschichte machen würdet, wenn sie heute wäre. Ob man in Furcht und Angst versetzt wäre, weil das Regime euch verbietet, weiter über das zu reden, was das Wichtigste in eurem Leben ist. Die Reaktion der Gemeinde in Jerusalem war ganz anders. Die fingen an zu beten. Und ihr Gebet ist: Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Also die Gemeinde reagiert eigentlich genauso wie Petrus und Johannes auch. Wie können wir nicht davon reden, was wir gesehen und gehört haben? Und das wünsche ich uns, dass wir in unserem Alltag furchtlos sind, dass wir uns dieses Privilegs bewusst sind, was es heißt, dass Gott mit uns unterwegs sein will, dass wir zu ihm kommen können und dass er aber umgekehrt auch uns das zeigen will, was er auf dem Herzen hat. Und dass Menschen davon etwas mitbekommen, was diesen Unterschied ausmacht. Amen.